Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Rekorde bei Gold und Bitcoin, einen Terrorabschlag bei Tesla und die Teppichenttäuschung bei Bayer. Im Thema des Tages geht es um das MDAX-Mirakel und in der Triple-E-Idee dreht sich alles um aussichtsreiche M&E-Kandidaten. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Mittwoch, der 6. März und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Und aufregend ging es gestern auch am Kryptomarkt zu, wo der Bitcoin dank des neu entfachten Krypto-Hype für Furore gesorgt hat. Mit $69.192 markierte der Bitcoin ein neues Allzeithoch, bevor es dann wieder auf unter $60.000 runterging. Und das alles binnen weniger Stunden.
Und dann nachts stand er wieder bei 64.000. Aber es war insgesamt so ein klassischer Risk-Off-Day. Also die Risiken wurden gemieden, zumindest in der Wall Street. Der Nasdaq 100, der verlor 1,8%, der S&P 500 1%. Und so Unterkategorien wie Non-Profitable Tech verlor 4,3%. Und der DAX, der konnte sich noch ganz clever aus der Affäre ziehen. Er verlor nur 0,1% auf 17.698 Punkte. Also kaum der Rede wert. Der Rede wert war aber ein Rekord auch noch beim Gold. Die Unze stieg vorübergehend auf $2.142 und toppte damit das bisherige Hoch, was bei $2.135 gelegen hatte.
Ja, und gestern war ja wie angekündigt der Capital Markets Day bei Bayer nebst Bilanz-PK. Große Erwartungen. Aber wenn man da so reingeguckt hat, so richtig viel Aufbruchsstimmung, hat das Setting nicht verbreitet. Also die sind ja extra nach London gereist, um sich vor den Investoren und Analysten zu präsentieren. Und der Vorstand, der war zwar ausnahmslos krawattenlos, was man von Bayer bisher nicht gewohnt war, saß aber dann aufgereiht auf so schmalen Hockern, irgendwie kläglich da. Und zumindest bei der Bilanz-PK mit den Journalisten gab es dann auch noch technische Probleme. Also echt irgendwie alles verstolpert.
Also ich fand ja die beiden Teppiche, die da lagen, so quer über das Podest, wo man da drauf saß, das fand ich ja besonders wenig ansprechend. Das sollte wahrscheinlich so ein bisschen Wohnlichkeit verbreiten. Es wirkte einfach völlig derangiert.
Und ja, sah strange
irgendwie
aus.
Schon. Und so richtig erfolgreich war der wichtigste Auftritt von CEO Bill Anderson seit dem Start im vergangenen April. Dann ja auch nicht. Die Aktie zog zwar bis zum Mittag seitwärts, da war der Teppich noch egal, aber irgendwie, als dann der Investorentag dann sich nach hinten weiter verschob, dann rutschte die Aktie nämlich runter und am Ende war es dann 7,4% im Minus. Das war der tiefste Stand seit 2005.
Ja, das dürfte vor allem an der wichtigsten Botschaft gelegen haben. Es gibt erstmal keine Abspaltung, keinen Verkauf und natürlich erst recht keine Zerschlagung. Und wie viele Stellen durch das Umbauprogramm entfallen sollen, das hat Anderson auch nicht verraten. Genauso wenig wie die neue Strategie rund um die Glyphosat-Klagen. Die soll sich zwar ändern, aber wie genau, tja, man weiß es nicht. Und 2 bis 3 Jahre Zeit braucht Bayer wohl außerdem, bis sich die erhofften Wachstumskräfte durch den Umbau zeigen. Ja, und das war für manche Investoren einfach zu viel. Markus Manz von der Union Investment, also ein Kollege von Vassili, der hat sich außerdem geärgert, dass Bayer auf mittelfristige Zielangaben verzichtet hat. Sein Zitat, damit fehlen konkrete Benchmarks, an denen das Management gemessen werden kann, kritisiert er.
Und rasant aufwärts ging es für Fresenius Medical Care, die sind jetzt mittlerweile im MDAX, mit einem Plus von 11,5%. Und Grund war wieder mal eine Studie zum Novo Nordisk Verkaufsschlager Ozempic. Und demnach verzögert die Fettwegspritze das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankung bei Diabetespatienten und senkt das Risiko schwerer Herzprobleme um 24%. Doch die Zahl, die lag unter Erwartung, da hatte man nämlich mit bis zu 30% gerechnet.
Ja, die letzte Studie dieser Art, die hat die FMC-Aktie ja vor ein paar Wochen auf Talfahrt geschickt. Jetzt lief es genau andersrum. Es setzt sich offensichtlich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Fresenius Medical Care sogar profitieren könnte, wenn schwerkranke Diabetes- und Adipositas-Patienten dank der neuen Mittel eventuell länger leben. Denn es klingt jetzt zynisch, aber wenn ein größerer Anteil dieser Patienten als vorher es überhaupt so weit schafft, dialysepflichtig zu werden, was ja jetzt auch kein Spaß ist, ganz im Gegenteil, aber dann wäre das für die Firma ein Vorteil, weil ja, wir haben dann einfach mehr Patienten, die da bei ihnen ankommen. So ist die Börse manchmal, ne? Also finde ich schon interessant, wie sich das dann gedreht hat.
Ja, das stimmt. Und so kann eine Meldung mal positiv sein und einmal mal negativ sein. Auf jeden Fall richtig übel ging es gestern für Tesla an der Börse zu. Der Stromausfall nach einem Brandanschlag auf einem Hochspannungsmast nahe der Fabrik des E-Auto-Herstellers in Grünheide wird die Produktion über Tage hinweg lahmlegen. Da ist sogar von irgendwie einem Milliardenschaden die Rede. Und Tesla-Chef Elon Musk, der übrigens nicht mehr der reichste, sondern nur noch drittreichster Mensch der Welt ist, reichster ist jetzt Jeff Bezos mit 197 Milliarden und zweitreichster ist wieder LVMH-Mann Arnault, der äußerte sich, also nicht Arnaud, sondern Musk, äußerte sich auf X dementsprechend aufgebracht und er schrieb, die Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu stoppen, ist extrem dumm. Und die letzten drei Worte, ist extrem dumm, schrieb er auf Deutsch, damit die Botschaft auch bei denen ankommt, die sie lesen sollten. Und die Aktie, die gab knapp 4% nach.
Das könnte auch daran gelegen haben, dass Konkurrent NIO wenig überzeugende Zahlen vorgelegt hat, was offenbar ja, Skepsis für die Gesamtbranche geschürt hat. Für das vierte Quartal weist der E-Auto-Hersteller einen Verlust, die Aktie von 39 Cent aus und das war mehr als erwartet. Auch die Prognose über die Fahrzeugauslieferung im ersten Quartal, die fiel mit 31.000 bis 33.000 Stück schwächer aus als gedacht.
Dann gab es aber noch eine positive Nachricht von meiner Aktie CrowdStrike. Und die konnte sich gar nicht wieder einkriegen, ja. Diese Aktie. Nachbörslich 25% plus. Und das ist ja so ein Anbieter von Cloud-Sicherheit. Die haben ein starkes Wachstum im vierten Quartal gemeldet. Und das große Highlight waren die wiederkehrenden Abo-Erlöse, die berühmten ARR. Und die sind um 34% auf 3,44 Milliarden Dollar gestiegen. Und auch der Ausblick, der war deutlich besser als erwartet. Was aber auch noch ankam, war so ein kleiner Seitenhieb auf die Konkurrenz von Palo Alto. Und da sagte nämlich der CEO von CrowdStrike, Kunden bevorzugen unseren Ansatz einer einzigen Plattform und standardisieren auf CrowdStrike. Und CrowdStrike ist der bevorzugte Konsolidierer, Innovator und die bevorzugte Plattform für Cybersecurity, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern. Und das schien, die Börsiale außer zu glauben, 25% plus, wie gesagt.
Ja, und Zahlen gab es auch von Target. Nach Walmart der größte Discountbetreiber der USA. Die Bilanz, die fiel zwar schwächer aus als erwartet, lag aber über den Erwartungen der Wall Street-Analysten, vor allem bei der Rendite. Die stieg im vierten Quartal von 3,7 auf 5,8%. Und die Aktie, klar, die legte daraufhin 12% zu, wurde nachbörslich dann aber zum Opfer von Gewinnmitnahmen.
Die wollen auch ein Abo-Modell machen. Würdest du für einen Supermarkt Abo-Gebühren bezahlen, damit du da günstiger einkaufen
kannst? Auf keinen Fall.
Würdest du nicht machen?
Nein.
Okay.
Nein.
Nein.
Ich brauche die Freiheit, die Märkte wechseln zu können. So.
Okay, dann kannst du ja trotzdem machen. Aber es fühlt sich natürlich dann schlechter an, wenn man schon bei einem ein Abo abgeschlossen hat. Für Apple lief es auch nicht so rund. Da hatten wir ja schon gestern drüber berichtet, dass es nicht so rund lief. Jetzt kommen dann nochmal Unrundes dazu. Und zwar das Analysehaus Counterpoint Research hat berichtet, dass die iPhone-Umsätze in China in den ersten 6 Wochen des Jahres um 19% gesunken sind. Und das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, weil die alle zur Konkurrenz gegangen sind, sondern es könnte auch daran liegen, dass die Konsumenten darauf warten, dass Apple die Geräte mit KI-Funktionen ausstatte. Und da würde man lieber warten, als eben die alten noch zu kaufen. Und die Umsätze seien daher nicht unbedingt weg, aber eben nach hinten verschoben. Die Aktie von Apple, die gab nochmal um 2,8% nach. Und die Aktie ist jetzt 12% im Minus im laufenden Jahr. Das ist nicht toll. Da machen wir schnell die Termine.
Ja, da machen wir ganz schnell die Termine.
Ja.
Und da haben wir den Fed-Chef Powell vor dem Repräsentantenhaus, die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen, konkret den JOLTS-Report mit Beschäftigung, Entlassungen, Kündigung und offenen Stellen und die deutsche Handelsbilanz. Und Zahlen gibt es von DHL, Symrise, Victoria's Secret und JD.com.
Das Thema des Tages.
In den vergangenen Wochen haben wir ja über Rekorde aller Orten berichtet. DAX, Dow, Nikkei, Nasdaq, Sensex, S&P. Aber nicht überall gibt es für Anleger Grund zum Jubel, nämlich Sparer im MDAX. Die reiben sich seit Monaten vor Wunder die Augen und ihr Investment verharrt nämlich auf dem Niveau von 2019.
Ja, und das ist schon ziemlich bemerkenswert, weil seit 2008, ist also auch schon eine Strecke her, war der MDAX für seine Outperformance im Vergleich zum großen Bruder DAX bekannt. Aber im September 2021 hat der Trend gedreht und seitdem läuft der MDAX dem DAX gnadenlos hinterher. Man könnte fast vom MDAX-Mirakel sprechen. Und wir wollen heute das Rätsel lösen und euch verraten, ob der MDAX überhaupt noch ein lohnenswerter Index ist.
Und vielleicht klären wir erstmal auf, was der MDAX überhaupt ist. Im Volksmund wird hier immer von zweiter Börsenliga in Deutschland gesprochen. Und ja, tatsächlich, der MDAX wird auch gern Mid-Cap-DAX genannt, ist der Index der mittelgroßen Werte. Enthalten sind jene 50 Werte, die in der Größe den 40 im DAX gelisteten Blue-Chip-Unternehmen nachfolgen. Und fällt ein DAX-Unternehmen im Wert, steigt es in den MDAX ab und gewinnt im MDAX ein Unternehmen an Marktkapitalisierung, dann steigt es in den DAX auf.
Ja, und da der MDAX ein Index der mittelgroßen Werte ist, galt er immer als besonders attraktiv. Kleine Titel, die es geschafft haben, die steigen in den Index auf, erleben dort ein paar großartige Jahre und wechseln dann in den DAX. Und diese Sturm- und Drangphase mit kräftigen Kurszuwächsen erleben sie also im MDAX und bescheren Anlegern dadurch natürlich eine wunderbare Performance. Außerdem kommt der MDAX mit dem M-Flexen, M wie Mittelstand, dem stabilen Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
Wie gut es funktioniert hat mit dem Flexen und mit dem anderen, das zeigt sich an der Kursentwicklung von DAX und MDAX. 2008 notierten beide Indizes auf dem gleichen Kurslevel und 2021 lag der MDAX dann nicht weniger als 20.000 Punkte vor dem DAX. Und jetzt ist aber der Punktevorstand wieder geschmolzen auf jetzt 8.000 Zähler nur noch. Und Halter des MDAX, die haben das Nachsehen und eben seit 2019 kein Plus mehr.
Ja, und diese Trendwende von 2021, die ist kein Zufall. Im September wurde der DAX auf 40 Werte ausgeweitet und der MDAX auf 50 gestutzt. Problem, Sturm- und Drangunternehmen verlassen den MDAX früher und damit geht eben wichtige Performance verloren. Nach dem Indexumbau blieben im MDAX Werte zurück, die, sagen wir mal, nicht gut für die derzeitige Lage gewappnet sind.
Das zeigt schon der Branchenmix im MDAX. Hochgewichtet sind Maschinenbau und Chemie. Und das sind zwei Sektoren, die eigentlich schon seit 2019 mehr oder weniger in der Rezession verharren. Und die Standortbedingungen sind mit hohen Energiepreisen, hohen Steuern und hohen bürokratischen Auflagen alles andere als optimal. Und zu den Schwergewichten gehören beispielsweise Lufthansa, Fresenius Medical Care, LEG Immobilien oder auch ThyssenKrupp. Allesamt dicke Underperformer. Also auch die Immobilienbuden finden sich da hochgewichtet. Und auch das nicht wirklich ein Dollarsektor.
Aber auch die geografische Aufteilung der Geschäftsaktivitäten erklärt die schwache Performance. Während im DAX die 40 Konzerne nur noch 18% ihrer Umsätze im stagnierenden Deutschland machen, liegt der Anteil bei den MDAX-Firmen fast doppelt so hoch, bei 33%. Im Rest Europas ist der Unterschied mit 22% bzw. 20% nicht so hoch. Aber die DAX-Konzerne erwirtschaften 26% ihrer Umsätze in Nordamerika. Beim MDAX sind es nur 20%. Vielleicht stünden die MDAX-Firmen bei einem Wahlsieg Donald Trumps besser da. Aber derzeit brummt eben das Geschäft in den USA und davon profitiert eindeutig der DAX.
Und so wundert es auch nicht, dass die Gewinnschätzungen im MDAX seit Jahresanfang zurückgestutzt worden sind. Inzwischen stabilisieren sie sich immerhin. Und sollte es zu einem Comeback der Industrie kommen oder zu einer Gegenbewegung bei den Asset-Heavy-Firmen, wie das im Jargon so schön heißt, dann würde sicherlich der MDAX davon profitieren. Nur wer daran glaubt, der setzt es auf den Index, alle anderen lassen das besser. Und dazu gehört aber auch noch ein Comeback von Deutschland. Also das muss man gleich noch mitglauben. Also es ist schon sehr viel Glauben notwendig, um im MDAX zu investieren. Und wer auf Mittelstand setzen möchte, ist auch bei aktiv gemanagten Fonds wie dem DJE Mittelstand Innovation oder dem Bärenberg Aktienmittelstand nicht viel besser aufgehoben. Also die haben nicht besser performt als der MDAX, dann eher doch DWS-Konzept Plato von Roger Peters, den hatten wir auch mal hier als Gast und der hat den MDAX richtig fett geschlagen.
Die AAA-Idee des Tages.
Was haben Pioneer Natural, Hescorp, Seagen und Splunk gemeinsam? Genau. Das waren die vier größten M&A-Deals des vergangenen Jahres. 60 Milliarden Dollar hat die Übernahme von Pioneer den Ölkonzern ExxonMobil gekostet. Und der Top-Deal des Jahres, der liegt damit aber deutlich unter dem, was vor der Corona-Pandemie so über den Börsentresen ging. Größte M&A-Transaktion des Jahres 2019 zum Beispiel, die Übernahme von Celgene durch den Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb, die kostete 96,8 Milliarden Dollar. Und ein Jahr zuvor, da schnappte sich AT&T Time Warner für stolze 85 Milliarden Dollar. Danach wurden die Deals bescheidener und das Geschäft kam immer stärker zum Erliegen.
Was ja auch kein Wunder ist, weil wirtschaftliche und politische Unsicherheit und steigende Zinsen nicht unbedingt ein Umfeld sind, in dem die Konzerne das Geld locker ausgeben für M&A. Das gesamte M&A-Volumen ging 2023 nach Daten von Dealogic um 18% auf 3 Billionen zurück. Das war der niedrigste Wert seit 10 Jahren.
Aber jetzt soll das Geschäft wieder in Gang kommen mit einem Anstieg des globalen M&A-Volumens um 50%, rechnet die Investmentbank Morgan Stanley. Demnach sollen wir es in den nächsten Monaten tatsächlich wieder verstärkt mit Shoppingtouren und Firmenhochzeiten zu tun bekommen. Und die große Frage ist jetzt, wer sind wahrscheinliche Übernahmekandidaten und lohnt sich ein Einstieg?
Nach den schwierigen Pandemiejahren sitzen viele Firmen immer noch auf jeder Menge Dry Powder. Die Kriegskassen sind also gut gefüllt. Und zudem wollen sich gerade große Konzerne in disruptive Innovationen wie KI, erneuerbare Energie oder auch das Fettweg-Thema GLP-1 einkaufen oder sich regional stärker diversifizieren. Um herauszufiltern, welche Aktien wahrscheinliche Übernahmekandidaten sind, haben die Morgan Stanley Strategen das Feld mithilfe quantitativer Analysen sortiert und als attraktiv gelten dabei kleinere Börsenwerte, die ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis haben und in gefragten Branchen unterwegs sind.
Und das trifft insbesondere auf die Healthcare-Industrie zu. Laut einer Umfrage von PwC planen 54% der Healthcare-CEOs mindestens einen Zukauf in den nächsten 3 Jahren. Zuletzt standen insbesondere Zealand Pharma oder Viking, die an GLP-1-Medikamenten forschen, immer wieder mal im Mittelpunkt von Übernahmegerüchten. Beide haben aber schon eine enorme Kursrallye hinter sich und sind damit entsprechend teuer. Und in der Studie von Morgan Stanley erfüllen unter anderem der amerikanische Klinikbetreiber Tenet Healthcare und das amerikanische Biotech Sarepta, das an einem Wirkstoff zur Therapie der muskulären Erbkrankheit Duchenne forscht, die Kriterien als wahrscheinliche Übernahmeziele.
Und abseits der Gesundheitsindustrie haben die Analysten in ihrem Modell unter anderem TripAdvisor als mögliches M&A-Objekt ausgemacht. Die haben sich auch selbst zum Verkauf gestellt. Das hätte auch ich rausfinden können. Das Unternehmen könnte innerhalb eines Jahres ein M&A-Angebot erhalten. Boah, das wäre dann ziemlich lange, wenn sie sich selbst zum Verkauf stellen. Und zwischen dem Kursziel von $27,2 und dem aktuellen Kurs ist allerdings nur noch wenig Luft. Dennoch empfehlen die Mehrzahl der Analysten Tenet wie auch Sarepta zum Kauf. Und als weitere mögliche Profiteure einer wachsenden M&A-Aktivität werden außerdem die Fastfood-Kette Wingstop, Victoria's Secret, Global Holdings und die von Pfizer abgespaltene Selbstmedikationstochter Viatris genannt.
Ja, und wer als Anleger einen Wert im Depot hat, der zum Übernahmeziel wird, der kann sich freuen. In der Regel zieht dann der Kurs ordentlich an. Allerdings ist es natürlich schwierig, solche Kandidaten rechtzeitig zu finden. Man braucht viel Branchenkenntnis und die nötige Portion Glück. Wer das Thema spannend findet, der muss auf Fonds zurückgreifen. Entsprechende ETFs gibt es noch nicht. Beispielhaft sei hier der Multi-Axion Europa Fonds genannt, der sich auf Unternehmensbeteiligung mit niedrigem KGV und Turnaround-Kandidaten spezialisiert hat. In den Jahren 2020 und 2021 lag der Fonds über 20% im Plus, in den Folgejahren allerdings im Minus.
Das war Alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a@wild.de, oder hinterlassen uns eine Bewertung. Und kurz und knapp hat sich Wilhelm gehalten. Er schickt uns Grüße von der lächelnden Küste Gambias, wo der 200 Gramm Pot Nutella 295 Dalasi kostet, also umgerechnet ungefähr 401 Euro. Und auf dem Schwarzmarkt sei das Glas schon für 72,50 Dalasi zu haben, also knapp 1 Euro. Das verstehe ich nicht. Im Schwarzmarkt gibt es was billiger als im Supermarkt.
Komischer Schwarzmarkt.
Ja, also da würde ich, da muss der Wilhelm nochmal ran. Also Wilhelm, schreibe uns nochmal, vielleicht hast du da eine Null vergessen oder keine Ahnung. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es auf dem Schwarzmarkt gilt. Oder vielleicht haben die andere Regeln des Schwarzmarktes. Also melde dich nochmal.
Das mag auch sein. Und Benjamin hat sich über unsere Sparpläne mit Hebel gefreut. Er ist wirklich begeistert, schreibt er, dass wir auch sowas mal thematisieren. Allerdings sei ihm nicht klar geworden, welchen Nasdaq 100 ETF, der seit 2014 besteht, wir da in unserem Vergleich gemeint haben und wo der sparplanfähig ist. Du meinst den nicht gehebelten Nasdaq 100 ETF, lieber Benjamin. Und die WKN, die hatten wir gestern in den Shownotes. Das war der Invesco EQQQ Nasdaq 100. Und der lässt sich bei Scalable besparen, bei anderen Brokern wie Trade Republic aber auch. Wir packen die WKN heute nochmal rein. Und noch mehr Tipps und Tricks und ganz viel Börsenwissen bekommt ihr auch morgen wieder hier bei uns. Klar, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.